Vorausgehört. Neues für die Ausbildungspraxis. In Gesprächen teilen Fachexpertinnen und Experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik ihre Erfahrungen und Erkenntnisse zur Digitalisierung in der beruflichen Bildung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vorausgehört. Neues für die Ausbildungspraxis. Ich bin Daniel Garcia González, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesinstitut für Berufsbildung und moderiere die heutige Sendung. Bei mir zu Gast sind Frau Ingrid Dahmann-Fink, Professorin am Institut für Public Health und Pflegeforschung an der Universität Bremen, und Carsten Wolf, Professor für Medienpädagogik und Didaktik multimedialer Lernumgebungen am Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften, ebenfalls an der Universität Bremen. Beide sind verantwortlich für das vom BMBF geförderte Projekt CARO, Care Reflection Online, sowie das Nachfolgeprojekt CARO Plus Onco. In diesen wurde eine computergestützte multimediale Lernumgebung für die Pflegeausbildung entwickelt, die im Rahmen eines Classroom Management Systems nutzbar gemacht werden kann. Frau Dahmann-Fink, Herr Wolf, schön, dass Sie beide heute dabei sind. Ich übergebe an dieser Stelle das Wort direkt an Sie. Und würde Sie bitten, die Projektidee hinter CARO und Ihre jeweiligen Rollen dabei einmal selbst kurz vorzustellen.
Ja, vielen Dank. Sie hatten ja eben schon gesagt, da handelt es sich um eine computergestützte multimediale Lernumgebung. Und die haben wir in diesen beiden Projekten entwickelt, implementiert, evaluiert und weiterentwickelt. Welche Kriterien sollte diese Lernumgebung nun erfüllen? Unser Ziel war es, digitale Unterstützung zu haben für die Präsenz wie auch die Online-Lehre. Also zunächst einmal primär die Präsenzlehre. Durch die Corona-Pandemie und die Corona-bedingten Schutzmaßnahmen haben wir dann auch stärker das noch verknüpft mit der synchronen Online-Lehre. Man kann CARO auch nutzen für E-Learning. Aber eigentlich möchten wir die Potenziale digitaler Medien also primär nutzen, um die Präsenzlehre zu unterstützen. Eine Besonderheit der CARO-Lernumgebung ist auch, dass sie pflege- und mediendidaktisch fundiert ist. Ja, pflegedidaktisch zum Beispiel durch die Angabe von Kompetenzen, die man auch in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung findet, oder Kompetenzen aus dem von uns entwickelten Mustercurriculum Kommunikative Kompetenz in der Onkologie, oder aber auch durch die Angabe von Bildungsdimensionen und Perspektiven. Also das sind so Merkmale, an denen man erkennt, dass die Lernumgebung pflegedidaktisch fundiert ist. Um zu zeigen, welche Potenziale die Lernumgebung hat, haben wir Lernsituationen entwickelt in CARO für die Pflegeausbildung und in CARO plus Onco für die Fachweiterbildung onkologische Pflege. Und über diese vom Projektteam entwickelten Lernsituationen hinaus ist es auch möglich, dass LehrerInnen ihre eigenen Unterrichtseinheiten und Lernsituationen in CARO einpflegen, bis hin dazu, dass auch Schulteams ganze Curricula dort einpflegen können und gemeinsam daran arbeiten können. Und dafür können Sie auf ein breites Spektrum von Interaktionsformaten zurückgreifen, mit denen Sie eben die unterrichtsbezogene Interaktion dann anreichern können. Also Sie können zum Beispiel dann digital Single- oder Multiple-Choice-Abfragen starten aus CARO heraus. Sie können aus CARO heraus auch Textabfragen starten. Sie können zusätzliche Informationen über CARO versenden, um eben die Unterrichtsinteraktion anzureichern. Also das ist so die Idee unseres Projekts. Und meine Rolle in dem Projekt bestand formal in der Projektleitung, aber letztlich haben wir das auch zusammengeleitet, Carsten Wolf und ich. Und ich habe die pflegedidaktische Expertise eingebracht und er die mediendidaktische und auch die technische Expertise.
Genau, das war meine Aufgabe, die mediendidaktische Konzeption mit zu entwickeln. Und insofern, glaube ich, ist das auch ein besonders schönes Projekt, weil wir hier auf der einen Seite aus einer expliziten fachdidaktischen Perspektive erstmal herausgearbeitet haben, was sind denn eigentlich so die Anforderungen, und uns dann Gedanken zu machen, wie wir die digitale Umgebung dafür entsprechend anpassen. Die interaktionistische Fegedidaktik von Ingrid Dahmann-Fink ist insbesondere so eine sehr interessante Pflegedidaktik aus meiner Sicht. Ich bin selbst auch ein bisschen Fachdidaktik, ich komme nämlich aus der Wirtschaftspädagogik. Und in der interaktionistischen Pflegedidaktik geht es nicht nur um Wissen und generelle Fähigkeiten, sondern insbesondere auch um Aspekte der Kommunikation, um zur Lösung komplexer, offener Probleme. Es geht viel darum, auch mit teilweise unklaren oder Situationen umzugehen. Ambiguitätstoleranz wäre da der Begriff. Und die Schwierigkeit in der Pflegedidaktik, Sie sehen schon, ich bin mittlerweile auch halb ausgebildeter Pflegedidaktiker nach dem Projekt. Das heißt, da gibt es sogenannte polyvalente Aufgaben. Was heißt das? Wir haben hier Aufgaben, wo man unterschiedliche Ziele eigentlich gleichzeitig vereinbaren muss, die aber teilweise gegenläufig sind. Und also, um es konkret zu machen, ich als Pflegerin zum Beispiel habe selbst bestimmte Anforderungen von der Klinik bezüglich der Effizienz, wie ich arbeiten muss. Dann habe ich aber zum Beispiel die Angehörigen, die sich wünschen, dass die Patienten besonders gut und wertschätzend behandelt werden. Und dann ist da vielleicht noch die Ärztin, die möchte, dass die Compliance eingehalten wird bezüglich Einnahme von Medikamenten. Also insofern eine ein sehr, sehr anspruchsvolles Arbeitsfeld und dementsprechend auch eine sehr anspruchsvolle Didaktik. Dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wie setzen wir das um? Und sind dann im Endeffekt zu dem Karo-System gekommen. Und das Karo-System unterscheidet sich dann von den klassischen E-Learning-Systemen insofern, dass es tatsächlich stark fokussiert auf Unterstützung von Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden. Und viele Learning-Management-Systeme, die es gibt, die werden ja eingesetzt im sogenannten Blended Learning. Das heißt, ich habe eine Lehrveranstaltung, dann gehen alle in ihre Lernphasen und arbeiten dann zu Hause dann über den Rechner an bestimmten Aufgaben, arbeiten das ab. Wir haben das jetzt so ein bisschen hier auf den Kopf gestellt und gesagt, wie könnte denn eigentlich eine digitale Umgebung helfen dabei, den Unterricht aktivierender durchzuführen. Also ein ganz wichtiges Ziel von Karo ist ein aktives Lernen, englischen Active Learning. Und dort gibt es ja viel Forschung dazu, dass so eine Aktivierung im Lernprozess wichtig ist für die Motivation, aber auch für das Verständnis, für das längerfristige Behalten von Inhalten. Und wie schafft man das nun, dass jetzt alle aktiviert sind? Man schafft eine Umgebung, in der die Lehrerin jetzt nicht einfach nur eine Person dran nehmen kann. Also man gibt eine Aufgabe und normalerweise im Unterricht melden sich dann hoffentlich ein paar Schülerinnen und Schüler und dann wird dann eine Person rangenommen. Naja, und die anderen, gut, die können dann zuhören. Und bei uns ist es so, dass wir über ein sogenanntes Audience Response System alle mitmachen lassen. Wir sammeln dort die Antworten von allen Personen ein. Jeder ist gefragt, jeder kann beitragen und die Lehrerin kann dann diese Sachen dann auch nutzen. Das vielleicht erstmal so als ersten kurzen Einstieg, was wir dort gemacht haben.
Ja, danke Ihnen beiden für die Vorstellung und auch für die Kontextualisierung der Projektidee und Entwicklung. Frau Dahmann-Fink, Sie hatten das ja gerade auch schon mal so ein bisschen inhaltlich beschrieben. Ich würde nochmal auch auf diese Inhalte zurückkommen. Wenn man es vielleicht nochmal runterbricht, welche Angebote sind konkret im Rahmen dieses Classroom Management Systems entstanden? Was wird da gebündelt?
Ja, da muss man unterscheiden. Wir haben einmal die Lernsituationen, mit denen die Lehrenden arbeiten können, die sie sozusagen aus der Konserve nutzen können. Die können sie aber auch anpassen. Wir haben festgestellt bei der Evaluation der Karo-Lernumgebung, dass Lehrende sehr ungern einfach vorgefertigte Dinge übernehmen, sondern sie anpassen an die Lernvoraussetzungen ihrer Auszubildenden, aber auch an ihre individuellen Unterrichtsvorlieben. Und insofern gibt es bei allem, was wir entwickelt haben, immer die Möglichkeit, das auch noch zu verändern. Also es zu nutzen und eben anzupassen, dann wirklich nur Teile davon zu nutzen, ausgewählte Arbeitsaufträge. Wir haben auch viele Formulare erstellt, Grafiken, also zu den Inhalten unserer Lernsituationen. Zum Beispiel haben wir eine Lernsituation zum Trajektmodell. Da gibt es dann Grafiken für die Krankheitsverlaufskurve. Also letztlich könnten auch die Lehrenden einfach nur die Grafiken nutzen und nicht ihren Unterricht mit Caro durchführen, was wir uns ja eigentlich wünschen. Also so gibt es ein breites Spektrum an Angeboten, hin von einzelnen Unterrichtsmaterialien, könnte man sagen, bis hin zur Nutzung eines kompletten Unterrichts, der in Form eines Artikulationsschemas auch angelegt ist und dadurch ja auch Anschluss hat an Planungsgewohnheiten von Lehrenden, also bis hin zur Durchführung eines kompletten Unterrichts. Das ist das eine, was wir bieten, also wirklich inhaltliche, digital unterstützte Lernangebote, aber eben auch die Lernumgebung an sich, in der dann die Lehrenden ihren eigenen Unterricht planen können, in der Curriculum-App. Und die Curriculum-App ermöglicht es eben, auf der Basis von Artikulationsschemata eigenen Unterricht anzulegen, dort dann zu verknüpfen mit Unterrichtsmaterialien, mit Arbeitsaufgaben und darüber, wie gesagt, auch letztlich das ganze Curriculum auch abzubilden und im Team zusammenzuarbeiten. Also so haben wir Angebote quasi auf unterschiedlichen Ebenen. Und letztlich bieten wir ja auch noch die Technik an.
Genau. Also ein Ziel des Projektes war und ist ja auch, sogenannte offene Bildungsressourcen anzubieten. Das heißt, die ganzen Materialien, die jetzt im Rahmen des Projektes entwickelt worden sind, sind frei zugänglich und auch ohne weitere Kosten. Und das geht dann tatsächlich von einfachen Materialien, die runterladbar sind, wie Ingrid ja eben gerade auch schon erzählt hat. Also das können einzelne Dokumente sein, das könnten Abbildungen sein, die man dann als Open Education Resources frei beliebig einsetzen kann in seinen Unterrichtsprozessen. Über diese vorkonfigurierten Unterrichte, die wir in Caro anbieten, das heißt, dort kann man halt kostenlos die Umgebung nutzen und dann seinen Unterricht dort unterstützen. Die Idee ist dabei, dass man entweder das fertig, so wie wir es vorbereitet haben, nutzen kann. Und die Besonderheit von der Caro-App ist halt, dass die mich dann auch methodisch unterstützt. Also wenn ich dann eine Kartenabfrage mache, dann unterstützt die Software das. Und ich kann das dann, im Endeffekt habe ich so ein bisschen so eine kleine Unterrichtsassistenz dabei, die mir dabei hilft, den Unterricht durchzuführen. Und der nächste Schritt wäre dann zu sagen, der Unterrichtsentwurf sozusagen, der mir jetzt hier vorliegt in der Caro-Umgebung, der gefällt mir schon ganz gut, aber ich möchte ein anderes Text zum Beispiel reingeben, den meine Schülerinnen und Schüler lesen sollen. Oder ich möchte die Fragen ein bisschen abändern oder ich möchte eine neue Frage machen. Und genau das bietet dann Caro auch als Möglichkeit, diese Sachen dann abzuändern. Und schließlich und endlich kann man auch in der Schule, wenn man mag, in zum Beispiel so einer Curriculumsentwicklungsgruppe dann tatsächlich vollkommen eigene Unterrichte entwickeln und damit dann gewisse Standardisierung erreichen innerhalb seiner Institution, wenn man ein neues Thema zum Beispiel vermitteln soll, wenn das mehrere Lehrerinnen und Lehrer, Weiterbildnerinnen vermitteln sollen, dann kann man da eine Vorlage machen, die dann von allen genutzt wird.
Jetzt haben Sie die inhaltliche Ausgestaltung und auch das Funktionsprinzip der Caro-App bzw. auch des CMS schon eingehender erläutert. Mich würde interessieren, wie sich das Ganze in der Erprobung gestaltet hat. Welche Erfahrungen haben Sie dann bei der erstmaligen Nutzung sammeln können?
Sicherlich kann man unterscheiden zwischen der erstmaligen und der wiederholten Einsatz natürlich. Also muss sich ja so ein Softwareentwicklungsprozess so vorstellen, dass man erste Ideen hat, die dann dort auch erstmal prototypisch umsetzt und dann möglichst schnell auch in das Feld geht, um dort gegebenenfalls sogar auch nur mit Papierprototypen, also dass man den Personen erstmal zeigt, wie könnte es denn eigentlich aussehen, dort hineingeht und sich Rückmeldungen holt und nicht jetzt 3 Jahre entwickelt und dann überrascht ist, wenn etwas gar nicht so ankommt. Das heißt, wir sind relativ früh auch ins Feld gegangen, haben aber auch zum Beispiel genutzt, das auch Veranstaltungen an der Universität und haben dort früh Prototypen eingesetzt und uns dann langsam Rückmeldungen geholt. Wir hatten am Anfang zum Beispiel noch ein bisschen stärker das Konzept, dass man als Lehrender dort so eine Art eigentlich von einer Unterrichtsphase zur nächsten einfach so durchklickt und haben dann gemerkt, dass das aber gar nicht so den Anforderungen der Lehrenden entspricht, sondern dass die eine stärkere Kontrolle haben möchten über ihren Unterrichtsprozess und dass tatsächlich auf der einen Seite man gerne viel planen möchte. Das heißt, innerhalb der Karo-App hat man dann so ein sogenanntes Artikulationsschema. Also ich habe im Endeffekt eine Tabelle, wo ich sehe, wie läuft denn mein Unterricht ab, was für Phasen habe ich, welche Lernziele habe ich dort, welche Materialien kann ich dort zur Verfügung stellen, welche Lernziele. Und dann ist ja aber, das ist ja das Interessante am Unterrichten, dass der Unterricht dann doch manchmal anders läuft, als man sich das vorher so vorgestellt hat. Es kommt plötzlich eine interessante Diskussion auf, die greift man auf und zack hat man irgendwie 15 Minuten eigentlich länger diskutiert, als man das eigentlich sich vorgenommen hatte. Und da muss man flexibel reagieren können. Und das war zum Beispiel so eine Sache, die wir ganz recht schnell dann auch in der Praxis dann gesehen haben, dass wir gemerkt haben, dass die Anwendung müssen wir so umgestalten, dass sie flexibler ist in der Anwendung für die Lehrenden und dort auch leicht bedienbar in diesen im Endeffekt dann doch etwas stressigen Situationen der Durchführung eines Unterrichtes, weil man muss ja im Endeffekt wie so ein Jongleur, Jongleurin ganz viele Dinge in der Luft halten gleichzeitig. Und insofern haben wir das dann über die Zeit angepasst.
Ja, vielleicht kann ich noch ergänzen. Wir haben eben, das hatte Carsten Wolf ja jetzt schon gesagt, also kontinuierlich entweder mit dem Modell Schulen oder mit ausgewählten Fachweiterbildungseinrichtungen zusammengearbeitet und hatten immer regelmäßig Workshops, wo wir ihnen dann so Zwischenstände vorgestellt haben und dann Rückmeldungen eingeholt haben. Aber wir haben dann eben auch mit unterschiedlichen Lernenden die Lernsituationen erprobt. Und wir haben jetzt am Schluss auch noch eine kleine Erhebung durchgeführt, wo es uns eigentlich primär um die Implementation ging. Aber eine Voraussetzung für eine Implementation ist ja auch die Zufriedenheit mit dem Implementationsangebot. Und da haben wir festgestellt, dass die Befragten, es war jetzt nur ein kleines Sample, also von ungefähr 30 Personen, dass die doch sehr vom didaktischen Nutzen der Anwendung überzeugt sind und auch eine hohe Nutzungsintention hatten. Die hatten allerdings als rückgemeldet, dass sie die Implementation schon mit einem gewissen Aufwand verbunden sehen und dass dafür eben auch ja, Ressourcen erforderlich sind, also in erster Linie auch Zeit, aber eben auch Ressourcen, was so die technische Unterstützung anbetrifft. Und auch von Seiten der Schule eine gewisse Anerkennung. Also dass es auch schwierig ist, wenn jetzt nur Einzelne das nutzen und der ganze Aufwand nur an ihnen hängt. Also sondern die wünschen sich eigentlich, dass das dann eine Sache der Schule ist oder eines Schulteams, so gemeinsam dann mit Caro zu arbeiten. Und eigentlich würde ich ja auch sagen, dass der Benefit richtig erst dann auch zum Tragen kommt, wenn man eben auch auf curricularer Ebene damit zusammenarbeitet. Aber man kann es natürlich auch individuell nutzen, aber dann waren unsere Befragten eben ein bisschen zurückhaltender in der Bereitschaft.
Das deckt sich sicherlich auch mit den Erfahrungen in den allgemeinbildenden Schulen. Da ist ja momentan auch ein hoher Digitalisierungsschub zu beobachten oder gewünscht zumindest. Und dort setzt sich eigentlich auch immer mehr dieses Konzept durch, das dann in Lernen, Zirkeln sozusagen zu machen, dass man dort mehrere Personen hat, die sich dann gegenseitig unterstützen. Das würde ich, und das haben wir hier auch gesehen.
Deswegen haben wir jetzt am Schluss auch noch eine Schule begleitet. Also eine kleine, die Pflegeschulen sind ja nicht so groß wie die allgemeinbildenden Schulen. Eine kleine Pflegeschule, die auf institutioneller Ebene Caro implementiert hat. Und haben da auch so diese Schule etwas begleitet und da noch Erfahrungen gesammelt. Also das ist aus unserer Sicht eigentlich das, wo es hingehen sollte.
Genau, und die bauen im Endeffekt da jetzt ganz konkret eine Sammlung auf für ihre ganzen Unterrichte. Das heißt, die analysieren halt, was machen wir hier für Unterrichte, welche Themen, und die setzen sie jetzt konsequent und systematisch in Caro um. Und wenn jetzt eine neue Kollegin oder ein Kollege kommt, dann wird das Onboarding insofern ein bisschen einfacher, weil man denen dann auch wirklich zeigen kann, okay, also wie machen wir hier Unterricht und welche Inhalte sind zu vermitteln. Das Problem bei digitalen Umgebungen ist der oder immer, wenn ich in irgendeiner Weise irgendwelche Werkzeuge oder auch Unterrichtsmethoden zum Beispiel einsetze, ist sozusagen das Buy-in. Ich muss erstmal eine gewisse Ressourcenaufwand betreiben, um mich einzuarbeiten. Und das ist natürlich auch eine der zentralen Ideen von Caro, dass man jetzt nicht einfach nur sich in ein Werkzeug einarbeitet, sondern man dort auch sozusagen Instant Gratification bekommt, weil dort halt auch Unterrichtsmaterialien und Entwürfe drin sind, sodass ich sagen kann, okay, ich arbeite mich in ein neues digitales Werkzeug ein. Gleichzeitig bekomme ich aber auch direkt dadurch wieder ein bisschen zeitliche Entlastung, weil dort schon einiges gemacht worden ist für mich, was ich sonst hätte vielleicht machen müssen für die Unterrichtsvorbereitung. Und dann kommt man hoffentlich relativ schnell dahin, dass man dann sagt, ja gut, das lohnt sich für mich auch zeitlich im Endeffekt in diesen Abwägungen zwischen wie viel Zeit stecke ich rein, was bekomme ich raus. Und da ist, und das kriegen wir halt aus den Evaluationen heraus, die immer die Frage, gibt es da einen Mehrwert? Und dann können wir sagen, ja, auf der einen Seite Materialbereitstellung und auf der anderen Seite Aktivierung, hohe Aktivierung der Lernenden und eine höhere Methodenvielfalt im Unterricht.
Ausbaufähigkeit ist ja so ein Stichwort, was ich auch ein bisschen rausgehört habe. Ich würde nämlich gerne nochmal auf die Transfermöglichkeiten des Projektes zu sprechen kommen. Mit Caro plus Onco gibt es ja bereits ein Folgeprojekt, seit Anfang des Monats auch neue Inhalte über das Caro-System abrufbar. Inwiefern ist es denn geplant bzw. möglich, auch die Inhalte der Lernumgebung zu verstetigen bzw. weiter auszubauen, auch über die Projektlaufzeit hinaus?
Ja, das hatten wir ja jetzt auch schon erläutert, dass die Schulen ja ihr eigenes Curriculum auch dort einpflegen können. Ansonsten ist das Projekt jetzt erstmal beendet und im Rahmen des Projektes werden keine neuen Unterrichtsinhalte entstehen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft ganz unterschiedliche Projekte noch einwerben werden, in unterschiedlichen Kontexten auch und in denen wir aber auch Caro nutzen können und wo dann auch weitere Inhalte entstehen, die dann auch wieder den Nutzerinnen an Pflegeschulen oder in Fachweiterbildungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden können. Aber wie gesagt, es ist nicht zwingend, dass das Projektteam diese Inhalte erstellt. Es ist eben auch möglich, dass die Schulen das machen. Darüber hinaus interessieren wir uns ja schon seit langem auch für OER-Projekte. Also das wäre für uns eben auch nochmal eine tolle Sache, wenn wir da die Möglichkeit hätten, so ein OER-Projekt mit Caro durchzuführen. Also wo man dann eben auch nochmal so ein System etablieren kann, dass Lehrende auch untereinander dann eine Qualitätssicherung ihrer Inhalte durchführen. Also dass man dann eben auch Inhalte nicht nur innerhalb der Schule zur Verfügung stellen kann, sondern eben auch anderen Schulen oder anderen Bildungseinrichtungen und dass wir eben System entwickeln, wie da eine Qualitätssicherung dann sichergestellt werden kann. Ne? Also das wäre schon auch nochmal etwas, was wir gerne machen würden.
Ja, und Sie hatten ja auch angesprochen, ob das außerhalb des rein pflegedidaktischen Anwendungsgebietes denkbar ist, und das würde ich jetzt erstmal bejahen wollen. Wir waren letzten Monat auf einer Roadshow vom BIP und in Berlin und haben dort auch nochmal die Caro-Umgebung vorgestellt und dann sagte dann auch nochmal ein Teilnehmer, Teilnehmerin aus dem Workshop dann, aber das könnte man doch auch in anderen Fachdidaktiken einsetzen, was einen natürlich immer freut, wenn auch die Anwender dann das Potenzial sehen. Tatsächlich ist es so, ich glaube, dass wir also erstmal gestartet haben mit einer sehr anspruchsvollen Fachdidaktik. Natürlich die Umgebung so entwickelt haben, dass sie dann doch auch recht offen ist. Und die Umgebung, die ist so aufgesetzt, dass ja ganz unterschiedliche Bildungsziele dort auch eingepflegt werden können und auch Themengebiete. Und im Endeffekt überall dort, wo ich einen Unterricht gestalten möchte, in den ich die Schüler, Schülerinnen stark aktiviere, sie mit ins Tun, ins Sprechen auch bekommen möchte, ist die Karo-Umgebung sehr gut einsetzbar. Wenn es jetzt rein um Faktenwissen, Einübungen davon geht, dann kann man ganz sicherlich bei klassischen Lernmanagementsystemen bleiben. Aber wenn man jetzt tatsächlich so diese Interaktion stärken möchte, dann ist Karo sehr gut einsetzbar und kann zum Beispiel auch natürlich auch ergänzend eingesetzt. Wir haben Karo zwar so eingesetzt, sie ist mandantenfähig und man kann seine Schüler, Schülerinnen dort selbst auch verwalten. Perspektivisch möchten wir aber auch gerne eine Anbindung schaffen für klassische Lernmanagementsysteme wie Moodle zum Beispiel, sodass man dort eigentlich einfach den Karo-Unterricht dort einfach nur in seine Moodle-Klasse reinschmeißt und dann daraus dann starten kann und alle dann direkt eingeloggt sind. Das haben wir jetzt im Rahmen des jetzigen Projektes nicht mehr umsetzen können. Das wäre aber auch zum Beispiel eine Weiterentwicklung, die wir gerne anbieten würden.
Also universelle Adaptionsmöglichkeiten sind hier durchaus gegeben, höre ich daraus. Wir beschäftigen uns gerade in der Podcast-Reihe auch mit dem Themenkomplex Medienkompetenz. Und jetzt würde ich gerne nochmal doch auch auf die Fachspezifika der Pflege in diesem Zusammenhang zu sprechen kommen. Inwiefern ist Ihrer Meinung nach Medienkompetenz im Bereich Pflege wichtig? Und wie würden Sie Medienkompetenz überhaupt definieren?
Das Thema Medienkompetenz ist ein recht breites und tatsächlich gibt es, es gab mal von einem Kollegen vor vielen Jahren eine Untersuchung, der hat eine Literaturstudie dazu betrieben und kam dann irgendwie mit über 100 Definitionen dann um die Ecke. Das hilft natürlich wenig. Wir sind mittlerweile, glaube ich, jetzt in der Position, dass es die Kultusministerkonferenz, die hat in ihrem Strategiepapier zu Lernen in der digitalen Welt, hat dort jetzt im Endeffekt zumindest für die allgemeinbildenden Schulen einen Raster aufgezogen von 6 Kompetenzbereichen, die Schüler, Schülerinnen in Zukunft alle erlernen sollen, wenn sie aus der Schule rauskommen. Und das spannt dann von so eher so Anwendungs- und Bedienkompetenzen über Selbstsorge und ja auch Gesundheitsaspekte bis hin zu Problemlösen und Programmieren. Das heißt, das ist ein recht komplexes Themenfeld, muss man tatsächlich sagen, weil die digitalen Medien ganz, ganz stark in eigentlich fast alle Lebensbereiche mit hineingehen. Und das ist natürlich nur die allgemeine Medienkompetenz. Die beschauen wir uns jetzt an, im Grunde für jede Fachdisziplin gibt es natürlich dann nochmal Spezifika. Und im Kontext jetzt auch der Pflegedidaktik kommen dann dort, ja, ich würde sagen, vielfältige Aspekte dann rein, die das, was eigentlich schon allgemein ausgedefiniert ist, dann nochmal vertiefen. Also zum Beispiel das Thema Datenschutz zum Beispiel hat ganz sicherlich bei Nutzung von digitalen Patientenakten zum Beispiel ein ganz besonderes Brisanz, sage ich mal. Und insofern ist das natürlich auch ein Thema, was man in die Ausbildung oder die Fortbildung mit hineinbringen sollte. Und eine Möglichkeit dabei ist natürlich immer, dass man das Thema, also die Medienkompetenzförderung, auch zum Inhalt oder auch zur Methode macht. In dem Fall jetzt hier Karo als eine digitale Umgebung, in der man bestimmte Dinge, also einmal von der Umgebung selber, aber auch von den Aufgaben dann zum Beispiel erlernt. Also wir haben zum Beispiel Unterrichte, in denen die Schüler, Schülerinnen dann kleines Video drehen sollen oder wie hier zum Beispiel so eine Art Gespräch-Podcast im Endeffekt produzieren sollen und wo es dann kleine Anleitungen dazu gibt, wie man das macht. Insofern also auch so ein ganz stark handlungsorientierter Ansatz. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das nicht die Aufgabe oder Themenfeld jetzt des Projektes war und man ganz sicherlich dazu nochmal noch viel intensiver arbeiten müsst, um das wirklich systematisch irgendwie aufzubereiten. Das ist meiner Meinung nach eine sehr große Herausforderung und Ingrid sagt uns da auch noch was dazu.
Genau, das würde ich gerne noch mal ein bisschen unterfüttern, also um das Spektrum noch mal deutlich zu machen, was man hätte thematisieren können. Also in der Pflege werden ja viele digitale Technologien auch schon seit vielen Jahren angewendet, muss man sagen. Aber es gibt eben auch noch einiges, was sich so in Entwicklung befindet. Also Informations- und Kommunikationstechnologien sind ja schon lange auch gebräuchlich. Also digitale Patienteninformationen, Monitoring, ne, dass das digital aufgezeichnet wird und so weiter. Also Überwachung von Vitalparametern bis hin zu computergestützten Diagnosesystemen, die dann gleich sagen, okay, mit hier liegt das und das Problem dann vor. Jetzt, also in den letzten Jahren ja auch, gibt es immer mehr Entwicklungen, so diese altersgerechten Assistenzsysteme für selbstbestimmtes Leben, also AAL. Und natürlich müssen, also um jetzt nur so Beispiele zu nennen, ne, natürlich müssen die Auszubildenden befähigt werden, diese Systeme auch anzuwenden. Also technische Fähigkeiten müssen sie haben. Aber eben darüber hinaus müssen sie ja auch in der Lage sein, also bei diesen AAL-Systemen zum Beispiel, müssen sie in der Lage sein, auch abzuwägen, ob das etwas ist für eine bestimmte Pflegesituation, also das auch anzupassen. Und letztlich müssen sie es eben auch kritisch reflektieren, also die Probleme, die dann eben auch damit zusammenhängen können, die zunächst einmal vielleicht bei der Anwendung auch nicht mit berücksichtigt werden. Also inwiefern zum unerwünschte Nebeneffekte da auftreten, wie dass Zuwendung reduziert wird, weil es ja diese ganzen Sicherheitssysteme da gibt. Und das müsste auch Unterrichtsgegenstand sein. Aber wie Carsten Wolf eben schon gesagt hat, das war nicht unser Thema. Ne? Wir, bei uns war es so, dass die digitalen Technologien eine Unterstützung des Lehr-Lernprozesses darstellen sollen. Also bei uns war sozusagen die Perspektive der Lehrenden eigentlich das Zentrale. Was wir eben auch noch mit dabei haben, ist, dass die Lernenden auch für ihre eigenen Lernprozesse und fürs lebenslange Lernen natürlich auch Medienkompetenzen entwickeln, die sie dafür dann nutzen können. Aber wir haben ausgewählte Themen, wir haben zum Beispiel auch in den Unterrichtsinhalten mit aufgegriffen, zum Beispiel die Selbstmanagement-Apps, die auch in der onkologischen Pflege Anwendung finden. Also das ist auch ein Unterrichtsthema. Aber also das haben wir sozusagen nicht systematisch aufgezogen. Das war nicht unser Fokus.
Okay, ja, danke für Ihre Einschätzung. Wo sehen Sie beide denn grundsätzlich die größten Potenziale digitaler Technologien im Kontext der Berufsbildung, speziell im Bereich Pflege auch, und wo Ihre Grenzen? Mir fällt ganz spontan das häufigere Vorkommen von Pflegerobotern, zumindest in der medialen Berichterstattung, gerade dazu ein. Und ich frage mich halt immer, wie ist sowas zu bewerten?
Genau, also da wird immer über Pflegeroboter wird natürlich immer gern berichtet, weil das auch immer sehr anschaulich ist und so weiter, ne? Aber bislang finden die sich in der Praxis also wirklich nur zu sehr geringen Anteilen wieder. Da gibt es sicherlich auch sinnvolle Einsatzgebiete, aber bislang gibt es da also auch noch viel zu wenig empirische Befunde darüber, also allgemein über den Nutzen von solchen Robotern oder anderen Anwendungen, zum Beispiel so ein digitales Trinkgefäß, was den Bewohner auffordert, regelmäßig zu trinken oder so. Also wirklich, der Nutzen ist noch nicht genügend erforscht. Ja, und wie gesagt, man muss auch eben auch die unerwünschten Nebenwirkungen auch noch mit im Blick haben. Aber worum es mir jetzt nochmal geht, ist, weil Sie gefragt haben nach Chancen und Grenzen. Also ich glaube, Chancen sind schon ganz gut deutlich geworden, welche Chancen jetzt das digital unterstützte Lernen, also jetzt komme ich mal auf Caro zurück, hat, also und welche wir da sehen, also was zum Beispiel Aktivierung von Lernenden anbetrifft, was Zeitersparnis anbetrifft, dass man bei einer Abfrage nicht mehr lange irgendwelche Karten austeilen muss, sondern dass eben schnell digital geht, aber auch bestimmte Potenziale, die die Medien Foto und Film zum Beispiel haben, um Selbst- und Fremdverstehen zu fördern. Also es gibt da wirklich viele Potenziale, so sehe ich das zumindest. Aber man muss eben auch sehen, dass Pflege ja oder das ein ganz zentrales Merkmal der Pflege gerade die körperlich-leibliche Erfahrung auch ist mit dem zu pflegenden Menschen, aber diese spielt eben auch im Lernprozess eine Rolle. Also zum Beispiel in Rollenspielen oder im szenischen Spiel werden hier ja dann auch Erfahrungen simuliert oder aktiviert. Und da muss man ja sagen, dass das digital unterstützte Lernen sich auf die Fernsinne wie Sehen und Hören bezieht und dass das Fühlen und diese leibliche Anwesenheit eben dann da ja keine Rolle spielt, ne? Und das ist einfach etwas, was also nur in Präsenz stattfinden kann. Und ja, und das ist ja eigentlich auch gerade unser Anliegen. Also Caro haben wir ja entwickelt für die digitale Unterstützung des Präsenzunterrichtes. Also wir wollten ja eigentlich beide Potenziale zusammenbringen und den Präsenzunterricht anreichern durch diese digitalen Instrumente. Das ist ja ein Stück weit gekommen durch die Corona-Pandemie, dass dann Unterricht nur online stattgefunden hat. Also das war aber eigentlich nicht unsere primäre Intention, eben gerade auch aufgrund der Grenzen, die dieses digital unterstützte Lernen hat.
Genau, also dieses Enrichment von Kommunikationsprozessen, von Unterrichtsprozessen fanden wir besonders spannend im Kontext von Pflegeausbildung. Und gibt natürlich auch Anwendungen, zum Beispiel, also gerade im Simulationsbereich und Virtual Reality, Augmented Reality, der versucht dort Dinge im Endeffekt zu simulieren, abzubilden. Das ist aber, also unserer Meinung nach, maximal unterstützend in irgendeiner Weise sinnhaft. Also das, wenn ich jetzt ganz bestimmte Handlungen oder so versuche, dort zu simulieren, dennoch im Endeffekt muss man das dann nachher dann in dieser leiblichen Präsenz dann auch durchführen und erlernen, weil es halt, also klar, es gibt zum Beispiel VR-Anwendungen zum Beispiel zur Überwindung von Höhenangst. Ja, und jetzt ist aber trotzdem, also es gibt bisher meiner Meinung nach keine empirischen Studien dazu, ob VR jetzt tatsächlich hilft, diesen nahen Umgang halt in der Pflege jetzt in irgendeiner Weise positiv zu beeinflussen, sondern ich glaube, das muss tatsächlich im echten Kontext halt erlernt werden. Und du hast schon so ein bisschen angesprochen, also wie komplex dann doch die Inhalte sind und dass es dann eben doch kein einfache Ja-Nein-Regeln dort immer gibt, sondern dass es ganz viel diskursiv dort auch verhandelt werden muss und dass das auch tatsächlich die Aufgabe jeder einzelnen Person dort ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen kann man natürlich schon auch Verfügungswissen über digitale Medien, was ja relativ einfach ist, vermitteln, dass dann dort bestimmte Fachbegriffe etc. dort gelernt werden. Aber das sind ja nicht die Pflegekräfte, die man später haben möchte, die dann zumindest, die zwar ganz genau wissen, wie das alles heißt und so, es dann aber im Endeffekt in der tatsächlichen Performance nicht umsetzen können.
Welche Wünsche haben Sie beide persönlich für die weitere Entwicklung digital gestützter Kompetenzvermittlung in der betrieblichen Ausbildung?
Ja, also vielleicht zunächst einmal würde ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass allein der Einsatz von digitalen Medien noch nicht die Bildungsprozesse verbessert. Also ich kann, ein schlechtes Bildungsangebot wird nicht besser dadurch, dass ich das digitalisiere. Und deshalb haben wir ja auch die Bildungsangebote, die wir entwickelt haben, auch pflegedidaktisch fundiert, also und mediendidaktisch. Also das ist uns ganz wichtig, dass die Ziele und Inhalte eben auch legitimiert werden können und dass eben auch die Kompetenzen aufgebaut werden, die wirklich auch sinnvoll sind. Das hat Carsten ja eben auch schon angedeutet, dass eben oftmals der Einsatz digitaler Medien dann dazu führt, wenn sie nicht wirklich gut reflektiert werden, dass einseitig Wissen vermittelt wird, vielleicht auch oberflächliches Wissen, was eben durch standardisierte Abfragen erfassbar ist. Und das ist eben nicht das, worauf es dann in der Pflege ankommt. Ansonsten kann ich mir, also gerade weil Sie ja nach der betrieblichen Ausbildung auch fragen, ne? Da vieles gut vorstellen, gerade was den Transfer von Theorie und Praxis anbetrifft, dass man eben auch von Seiten der Schule Bildungsprozesse in der Pflegepraxis noch mitbegleiten kann, zum Beispiel über Lernaufgaben, über Kontakt zu den Auszubildenden, indem man dann auch im Rahmen einer Hotline zum Beispiel nochmal zur Verfügung steht oder in denen den Auszubildenden dort nochmal zu ihren unterschiedlichen Einsätzen in den den unterschiedlichen Settings, die sie haben, nochmal zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt werden oder indem man ihnen die Möglichkeiten gibt, sie da nochmal ihr Wissen zu aktualisieren in Form eines Tests oder so etwas. Also, dass man ihnen zusätzliche Lernangebote dort noch schickt, die sie nutzen können, bis hin zu Selbsteinschätzung ihrer Kompetenzen, aus denen sie dann auch Schlussfolgerungen ziehen können, woran sie dann weiter arbeiten müssen. Also ich kann mir da ziemlich viel vorstellen, was in der betrieblichen Ausbildung noch möglich ist. Wir hatten ja bislang eher den Fokus auf die Bildungseinrichtungen, aber haben eben auch gerade jetzt in Caro plus Onco Praxisaufgaben entwickelt und auch Ideen, zum Beispiel eine kollegiale Beratung, die dann eben auch im Rahmen des Praxiseinsatzes dann stattfinden kann, wenn die Menschen an die Teilnehmenden an ganz unterschiedlichen Praxisstandorten sind. Also wir haben da auch einige Angebote entwickelt, die sich dann auch schon auf die betriebliche Aus- oder Weiterbildung in dem Fall ja beziehen, aber das war bislang nicht so unser Fokus.
Also ich würde auf der einen Seite auf alle Fälle mir wünschen, dass dieses Potenzial, Lernmaterialien auszutauschen, untereinander stärker nutzbar gemacht wird, weil da sehe ich wirklich ein sehr, sehr großes Potenzial, dass halt die tollen Entwürfe nicht nur in dem eigenen Ordner hinter einem im Regal stehen und dann nur von einer Person genutzt wird, sondern dass man dort halt hinkommt zu so einer eher stärker gemeinsamen kollaborativen Entwicklung und Austausch von Materialien, weil das, glaube ich, das würde zum Beispiel wirklich zu einer Qualitätssteigerung beitragen können. Gleichzeitig würde ich mir auch wünschen, dass ein bisschen mehr Blick halt tatsächlich darauf gelegt wird, wie digitale Medien genutzt werden können, um Unterrichtsqualität zu verbessern und weniger immer darüber nachgedacht wird, wie man eine bessere Skalierung erzeugt, weil ich, also sehr viel im Educational Technology Bereich zielt halt darauf, sich zu fragen, wie kann ich eigentlich mit einer Lehrkraft halt nicht 25 Personen unterrichten, sondern möglichst 200 oder 400. Das ist im Endeffekt schon immer das Problem gewesen von Bildungsprozessen, dass es personalintensives Geschäft ist und dass das sehr teuer ist. Und dann deswegen, also es sind ganz, ganz viele Startups auch immer da im Kontext unterwegs, dass sie sagen, so, wir haben jetzt den neuen Nürnberger Trichter entwickelt, mit dem jetzt eine Person halt 400 Leute gleichzeitig unterrichten kann. Und im Endeffekt eigentlich zeigt sich, dass das nicht funktioniert. Also vor allem dann, wenn man tiefgehendes Deep Learning Prozesse unterstützen will bei den Schülerinnen und Schülern und dass das eigentlich eher kontraproduktiv ist, so dass wir dann in der Universität dann teilweise auch tatsächlich das Problem haben, dass dann Schüler, Schülerinnen ankommen, die eigentlich eher so ein optimierendes Lernen machen. Und insofern würde ich mir wünschen, dass digitale Medien da stärker so gestaltet werden und auch weiterentwickelt werden, dass man solche tiefgehende Lernprozesse unterstützt und auch aufpasst. Wir nutzen ja im Endeffekt ein System mit Caro, dass wir dort, das nennt man Audience Response System, dass die Lehrerin, der Lehrer zum Beispiel Aufgaben, Fragen stellen kann und dann alle Schüler, Schülerinnen auf ihren digitalen Endgeräten, sei es jetzt, das sind die eigenen Smartphones oder auf Tablets, Rechnern, all das, was halt dort steht, dann diese Aufgaben bearbeiten können. Und in der Schule kennt man das zum Beispiel über Kahoot. Kahoot ist so ein Audience Response System, wo man Fragen stellt und dann hat man wie bei so einem Quizspiel dann halt 4 Antwortmöglichkeiten. Und das wird in der Schule gern eingesetzt, weil die Schüler das macht den Spaß, jedenfalls mehr Spaß als der sonstige Unterricht dann halt, der so stattfindet, weil es so ein gewisses Spielelement hat. Das führt aber sehr, sehr schnell im Endeffekt zu so einer, also Gamifizierung nennt man das dann, wenn man solche Spielelemente dort mit hineinbringt, so einen Bildungskontext. Das führt aber ganz häufig zu so einem eher oberflächlichen Auswendiglernen und man hat im Endeffekt kein tieferer gehendes Verständnis, sondern man will eigentlich von Aufgabe zu Aufgabe springen und möglichst schneller als die anderen die eine richtige Antwort. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr aktuell in dem Kontext.
Dann danke ich Ihnen beiden für das ausführliche Gespräch. Weitere Informationen zur heutigen Episode und den kommenden Episoden sowie eine Übersicht aller bisher erschienenen Episoden finden Sie auf www.voraus.de. /podcast und www.qualifizierungdigital.de.
Vorausgehört ist eine Produktion des Bundesinstituts für Berufsbildung mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderprogramms Digitale Medien in der beruflichen Bildung.